Schlagt gerne mit mir auf zu Psalm 63. Psalm 63. Wir betrachten heute die Verse 6 und 7. Ich lese uns aber ab Vers 1. Psalm 63, ab Vers 1. Und hier lesen wir in Gottes Wort einen Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater, wir kommen jetzt vor dich und wir möchten jetzt zur Stille kommen, ja, und nachsinnen über dich. Wir möchten nachsinnen über dein Wort und so bitten wir dich darum, dass wir über das Nachsinnen über dich, dass unsere Seelen gesättigt werden, ja, dass wir mit jubelnden Lippen ausrufen werden, ja, wie groß, wie herrlich du doch bist und wie erfüllt wir doch sind in dir. Und so bitten wir dich darum, dass du deinen Heiligen Geist aussendest und dein Wort an uns anwendest, dass du an uns wirkst, dass du dich verherrlichst und uns deine Gemeinde baust. So bitten wir dies zur Verherrlichung, zum Lobpreis deines Namens und zu unserem Heil. Wir bitten dies im Namen deines geliebten Sohnes. Amen. Nehmt gerne Platz. Der englische Schriftsteller John Donne, der im 17. Jahrhundert lebte, schrieb einmal in Bezug auf diesen Psalm: Das ganze Psalmbuch ist eine ausgeschüttete Salbe, ein köstlicher Balsam für alle Schmerzen und Wunden. Doch gibt es einige Psalmen, die wahrhaft königlicher Art sind, die über alle Gemütsbewegungen verfügen und auf alle Anlässe passen. Echt universelle Psalmen. Der vorliegende Psalm ist einer von diesen. Wir haben hier in der Tat einen einzigartigen, wundervollen, ja, über die Maßen herrlichen Psalm. Ein Psalm, der für viele Gläubige seit vielen Jahrhunderten von großer Bedeutung war. Ja, schon in der frühen Kirche war es wohl Praxis gewesen, dass dieser Psalm von den Gläubigen jeden Tag rezitiert wurde. Die apostolischen Konstitutionen zum Beispiel schreiben, eine Art Handbuch aus dem 4. Jahrhundert, dass dieser Psalm jeden Morgen von den Gläubigen gelesen werden sollte. Ja, es ist ein bedeutsamer, ein wunderbarer Psalm, der uns eine Hilfe ist, um uns tagtäglich auf unseren Gott auszurichten, um ihn zu schauen, um ihm zu begegnen, um uns in ihm zu stärken und uns in ihm zu erfreuen. Kein Wunder darum, dass dieser Psalm schon von Anfang an ja von großer Bedeutung war. Und heute bekommen wir wieder einen Einblick in diesen herrlichen Psalm. Lass uns deshalb unsere Verse wirklich zu Herzen nehmen, genau darauf achten, was wir hier lesen, uns jetzt wirklich auf unseren Gott auszurichten. Zur Erinnerung, David schrieb diesen Psalm in der Wüste Juda, wahrscheinlich als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Absalom lehnte sich gegen seinen Vater auf und plante eine Verschwörung. Er wollte ihn von seinem Thron stürzen, weshalb David aus Jerusalem floh. Ja, und so findet er sich hier in dieser dürren Wildnis wieder, in der Wüste Juda. David hat alles verloren. Ja, seine Krone, seinen Palast, seine Ehre, das Herz seines Volkes, die Beziehung zu seinem Sohn und so weiter. David ist alles genommen, sein gesamter Wohlstand. Wir haben hier noch in den Versen 1 bis 5 gesehen, ja, wie David trotz seiner schweren Umstände ein tiefes, ein heftiges Verlangen nach Gott hat. Ja, dass es sein größtes Begehren ist, seinen Gott zu suchen, ihn zu schauen und in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein. David will als erstes den Durst seiner Seele nach Gott stillen, unabhängig davon, Ja, dass er von seinen Feinden verfolgt wird und unabhängig davon, wie schlecht es ihm auch gehen mag. Und heute sehen wir, ja, was die Frucht, was die Folge von dieser Sehnsucht nach Gott ist, wozu es führt, wenn man so ein Verlangen nach Gott hat wie David und den Durst der Seele nach Gott ja wirklich stillt. Ja, was die Auswirkungen davon sind, wenn man beständig nach Gott ringt, ihn mehr zu erkennen, wenn man daran geübt wird, die Gedanken ständig auf Gott auszurichten. Das heißt in unserem Text ab Vers 6, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Wir halten also einen Einblick auf Davids Nachtlager, wenn er sich auf seinem Schlafplatz befindet. Seine Feinde sitzen ihm im Nacken, seine Umstände sind alles andere als wünschenswert, doch David richtet inmitten der Bedrängnis seine Gedanken himmelwärts. David denkt hier über Gott nach. Und wozu das führt, lass uns das heute Abend genauer betrachten. Nochmal Vers 6. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. David ist in der Wüste, ja weit entfernt von seinem herrlichen Palast. Er hat kein Dach mehr über dem Kopf und hier gibt es auch weit und breit keinen reich gedeckten Tisch, um seinen Hunger zu stillen. Ja, er ist sicherlich hungrig, durstig, körperlich ausgelaugt und von den äußeren Umständen enttäuscht und niedergedrückt. Doch was sagt er hier? Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Ja, sein Leib, sein Körper mag hungern und verschmachten, sein äußerer Mensch mag zugrunde gehen, aber seine Seele, sein innerer Mensch wird gesättigt. Am Tag war er noch auf der Flucht vor seinen Feinden. Nun liegt er auf seinem Schlafplatz und kommt zur Ruhe und er beginnt über Gott nachzudenken. Und das führt dazu, dass seine Seele vollkommen zufrieden und erfüllt wird. Deshalb sagt er hier, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Die Israeliten sahen das Fett als das Beste an einem Tier an. Das heißt zum Beispiel in Jesaja 25, Vers 6, und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, gläuterten alten Weinen. Wenn die Israeliten also von vorzüglicher, von überaus sättigender Speise sprachen, ja von diesem Überfluss an köstlicher Speise, dann sprachen sie von Mark und Fett. Und David kannte diese Freude an Mark und Fett, an dem Besten des Besten, an den Leckerbissen der königlichen Tafel, ja an den prachtvollen Festmählern. Es war ihm bekannt. Und so, wie man leiblich von Mark und Fett gesättigt wird, so wird Davids Seele gesättigt, wenn er über Gott nachsinnt. Ja, stell dir vor, wie er da auf seinem Nachtlager liegt. Um ihn herum tobt alles, sein Körper ist an die Grenzen gebracht, Sorgen und Kummer bedrücken ihn. Ja, man könnte verstehen, wenn er sich von Kummer nach links und rechts drehen würde und nicht schlafen könnte. Doch David richtet seinen Fokus nicht auf die äußeren Umstände. Nein, er richtet seinen Blick himmelwärts. Er tritt in die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und das führt dazu, dass dieser tiefe Friede, diese völlige Sättigung über ihn kommt. Er wird völlig begnügt, erfreut, ganz und gar zufrieden. Schau ihn dir an, wie er da mit einem müden Lächeln auf seinem Lager liegt. Er verhält sich so, als ob er sich gerade nicht in einer erdrückenden Wüstenwanderung befindet. Vollkommene Ruhe, tiefer Friede und himmlische Freude erfüllen seine Seele. Er liegt einfach da, in der Wildnis, auf seinem Lager, mitten in der Nacht und feiert ein Festmahl für seine Seele. Ja, wie um alles in der Welt geht das? Wie kann ein Mensch in solchen Umständen sich so verhalten? Ja, was um alles in der Welt kann eine Seele so zufriedenstellen? Antwort: Nichts von dieser Welt. Allein Gott. Denn die Seele eines Menschen kann allein in Gott diese wahre Sättigung und Erfüllung haben. Und das ist eine grundlegende Wahrheit, ja, die du unbedingt vor Augen haben musst. Der Mensch wurde so von Gott geschaffen, dass er allein in Gott, in der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, wenn er auf Gott ausgerichtet ist, dass er erst dann wahre Erfüllung haben kann. Solange der Mensch in seinen Sünden verharrt, solange die Beziehung zu seinem Schöpfer nicht wiederhergestellt ist, solange irrt er unglücklich, unerfüllt, hungrig, ja erbärmlich durch das Leben. Er mag sein Glück hier und dort suchen und auch kurzzeitig finden. Spätestens aber, wenn er wirklich zur Ruhe kommt, wenn seine Gedanken beginnen zu kreisen, wenn er zum Beispiel auf seinem Bett liegt, spätestens dann zeigt sich, wie kalt, leer, ja und wie elend der Zustand seiner Seele eigentlich ist. Denn es ist eine zwangsläufige Notwendigkeit. Der Mensch wurde so von Gott geschaffen, dass er allein in Gott echte Erfüllung, wahre Sättigung, ja himmlische Ruhe haben kann. Wie es Augustinus bekennt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Davids Seele kam in Gott zur Ruhe. Er hatte diese wahre Erfüllung in Gott. Auch wenn er seinen gesamten Wohlstand verloren hat, er verlangt nicht nach diesen Dingen. Er denkt auf seinem Nachtlager nicht über diese ganzen irdischen Segnungen nach, die er hatte. Sein ganzes Wesen sehnt sich nach dem Herrn und in ihm, in seinem Gott, ist er völlig gesättigt. Er sagt, ist das nicht wahre Lebensqualität? Kommt in dir nicht auch dieser Wunsch auf, das zu haben, wovon David hier spricht? Willst du nicht auch diese Erfüllung, ja so einen tiefen Frieden und so eine Sättigung in Gott haben? Vielleicht verspürst du da eine Leere, eine Kälte in deiner Seele. Ja, suchst du vielleicht nach dieser Erfüllung, nach dieser echten Sättigung? Dann sag, kam der Jesus Christus nicht gerade deshalb zu uns verirrten, unerfüllten und in der Tat unglücklichen Menschen? Kam er nicht, damit wir aus unseren Sünden errettet in diese Gemeinschaft, in diese versöhnte Gemeinschaft mit Gott geführt werden sollten? Kam er nicht, um uns wahre, vollkommene Erfüllung zu bringen? Er sagt auch in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. In Christus allein kann deine Seele wirklich gesättigt werden. Ja, du brauchst den Herrn Jesus Christus, damit du wahrhaft erfüllt sein kannst. Du musst dich mit ihm nähren. Ein Biss von diesem Brot des Lebens, ein Schluck von diesem Wasser des Lebens und deine Seele wird garantiert gesättigt werden. Nichts von dieser Welt kann deine Seele wahrhaft erfüllen, Christus allein. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm allein kannst du zu dieser göttlichen Fülle gelangen. Ja, wie über die Maßen erfüllend ist der Jesus Christus doch. Du musst ihn haben. Ja, du beraubst dich selbst dieser himmlischen Freude, wenn du nicht zu Christus kommst und dich mit ihm sättigst. Ja, und David hatte nur einen Bruchteil von der Offenbarung, die wir haben. Doch David sinnt über seinen Gott nach und feiert deshalb dieses köstliche Festmahl für seine Seele. Dieses Nachsinnen über Gott führt bei David aber auch zu einer weiteren Sache. Nochmal Vers 6. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. David feiert ein Fest und er sättigt sich mit köstlicher, ja himmlischer Speise. Und so ein Festmahl, ja so ein reich gedeckter Tisch, er schreit förmlich nach Lobpreis. Deshalb sagt er hier, mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. David jubelt tatsächlich auf seinem Nachtlager über seinen Gott. Das heißt, er bringt seine Freude in Gott laut, ja stürmig zum Ausdruck. Er erlebt förmlich einen Freudenausbruch. Er ist euphorisch, er ist mit intensiver Freude erfüllt. Das, was in Davids Seele vorgeht, was in seinem Inneren geschieht, das muss nach außen hervortreten. Sein zufriedenes, erfülltes Lächeln geht in ein freudiges Jubeln über. Seine Seele ist voll von überschwänglicher Freude und so beginnen seine Lippen zu jubeln. Wie aus einer sprudelnden Quelle bricht der Lobpreis aus ihm heraus. Er sagt hier, mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Ja, denn der Herr ist es, der seine Seele sättigt. Der Herr ist es, der ihn durch seine Wüstenwanderung führt. Und deshalb gebührt dem Herrn das Lob. Ja, und so lobt und preist David den Herrn mit großer Jubelfreude. Er bringt seinem Gott die Ehre für seine große Gnade. Was David hier auf seinem Nachtlager in der Wüste erlebt, ist tatsächlich ein Vorgeschmack auf das Fest im ewigen Reich der Himmel. Ja, dort wird dieser Zustand der völligen, ständigen, ja ewigen Sättigung in Gott sein. Dort werden jubelnde Lippen niemals aufhören, Gott mit ihrem Mund zu loben. Dort im neuen Jerusalem wird es keinen Schmerz, keine Bedrängnis, ja keinen Hunger und auch kein Leid mehr geben, den David hier ausgesetzt ist. Und so darf David hier einen Vorgeschmack, ein Stück Himmel auf Erden erleben. Wie es der Puritaner George Swinnock auf den Punkt bringt, Gemeinschaft mit Gott in einsamer Stille ist ein Stück Himmel auf Erden. Welche Speise kommt dem verborgenen Manna gleich? Gottes Kinder haben eine Speise zu essen, von der die Welt nichts weiß. Ja, wie ist es bei dir? Wenn du von dieser himmlischen Speise gegessen hast, wenn du zu Christus gekommen bist, wenn du durch ihn Anteil an der göttlichen Fülle hast, ja, ist deine Seele voll von überschwänglicher Freude und bricht dieser Jubel aus deinem Inneren heraus? Kannst du von dir sagen, dass dein Mund den Herrn mit jubelnden Lippen lobt? Ja, haben wir nicht so viel Grund, den Herrn in alle Ewigkeit zu loben für das, was wir in Christus empfangen? Wenn wir doch nur darüber nachdenken würden, über das Mark und Fett, über das himmlische Manna, das wir in Jesus haben, müssten wir da nicht vor Freude jubeln und unseren Gott von Herzen loben? Ja, sind wir in ihm nicht gesegnet, mit jeder geistlichen, sind wir ihm nicht gesegnet, mit jeder Segnung in der Himmelswelt? Hast der Herr dich nicht erwählt vor Grundlegung der Welt in Christus? Dürfen wir durch den Herrn Jesus nicht in die versöhnte Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater treten? Sind dir in Christus nicht alle Sünden vergeben? Gibt es noch eine Verdammnis für dich im göttlichen Gerichtssaal? Bist du denn nicht völlig erlöst? Sag, bist du nicht befreit aus der Knechtschaft der Sünde und des Elends? Und vergib dir der Herr nicht jeden Tag, wenn du zu ihm kommst und deine Sünden bekennst? Und wäre das nicht genug, wissen wir nicht, dass der Herr uns bis in sein ewiges Reich bewahren wird? Ja, in Christus haben wir in der Tat eine völlige, ewige Erlösung. Ja, müssten wir nicht ständig über ihn nachsinnen, über die Herrlichkeit seiner Person, über den Reichtum seiner Gnade, den Verdienst seines Blutes, über seine beständige Liebe und sein Erbarmen, ja, über die Größe, über seine Macht und seine herrlichen Ämter. Der Jesus Christus ist so wundervoll und in ihm haben wir wirklich alles. Ja, wenn wir doch nur unsere Augen darauf richten würden, wie unzählig viele Gründe hätten wir, den Herrn in alle Ewigkeit zu loben und zu jubeln über das, was wir in Christus empfangen. Die Hand aufs Herz. Wie oft denkst du wirklich darüber nach und sättigst deine Seele in Christus? Wie oft jubelst du und lobst du den Herrn dafür? Ja, verstehst du überhaupt diesen Jubel von David? Oder kannst du gar nicht nachvollziehen, wovon er spricht? Ja, denn die Sprache, die David hier spricht, ist für dich absolut unverständlich, wenn du den Herrn Jesus Christus nicht kennst und ihn nicht liebst. Du magst es vielleicht intellektuell verstehen, was David hier sagt, aber es kommt in deiner Seele nicht an. Diese Sehnsucht, diese tiefe Zufriedenheit in Christus kannst du erst dann haben, wenn du zu Christus kommst und von dieser Speise des Lebens isst. Aber auch wenn du den Jesus Christus kennst, ja, wenn du ihn wirklich liebst, ist es nicht so, ja, dass wir so wenig über das nachsinnen und so wenig in ihm jubeln und unsere Seelen so selten sättigen in dieser Fülle? Aber sag, liegt das nicht gerade daran, dass wir das so wenig tun, was wir an David sehen? Dass wir unsere Gedanken nicht so auf den Herrn ausrichten, wie wir es hätten tun können? Ja, dass wir unsere Seelen einfach nicht mit dieser himmlischen Speise sättigen, obwohl der Tisch jeden Tag reichlich gedeckt ist? Und genau hier ist der Schlüssel. David hatte diese Sättigung, diese Jubelfreude über Gott, weil seine Gedanken auf den Herrn ausgerichtet waren. David ist völlig erfüllt in dem Herrn und sein Mund geht vor Lobpreis über, weil er über seinen Gott ständig nachdenkt. Und genau hier sehen wir, ja, wie entscheidend es ist, worauf du deine Gedanken richtest. Diese Wahrheit musst du wirklich verinnerlichen. Lass uns darum noch betrachten, wie genau das bei David aussieht, ja, dieses Nachsinnen über Gott. Nochmal ab Vers 6. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Wenn David auf seinem Lager, also auf seinem Schlafplatz liegt, denkt er über Gott nach. Wenn er nachts wach liegt und Nachtwachen hält, wenn er nicht schlafen kann, er denkt über Gott nach. Die Septuaginta, das griechische Alte Testament, schreibt hier: Wenn ich an dich dachte auf meinem Lager, morgens über dich nachsann. Nachts denkt David also an Gott und auch am nächsten Morgen, wenn er aufwacht, sein erster Gedanke ist sein Gott. Wie er auch im Psalm 17, Vers 15 bekennt: Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Gott ist Davids größter Gedanke. 24/7 hat er eine Sehnsucht, die seine Gedankenwelt immer wieder einnimmt: sein Gott. Wir sehen also an David, Nachsinn über Gott meint nicht einfach mal an Gott zu denken, einfach mal Gedanken über Gott haben, durch den Kopf gehen zu lassen. Nein, seine Gedanken kreisen ständig um Gott, Tag und Nacht. Seine Gedankenwelt ist ständig von dem Herrn eingenommen. David verharrt beständig in der Gemeinschaft mit dem Herrn und denkt intensiv über seinen Gott nach. Er wendet auch keine mystischen Mittel an, kein Geheimnis, das man unbedingt kennen muss, um über Gott nachdenken zu können. Keine besonderen Techniken, die er benutzt. Er richtet seine Gedanken einfach ständig auf Gott aus. Und das führt dazu, dass seine Seele diese tiefe Sättigung und Freude erfährt, ja, dass sein Mund von Jubel überfließt. Kennst du das Sprichwort: Du bist, was du isst? Das, was du zu dir nimmst, das beeinflusst deine Gesundheit, deine Kraft und dein Wohlbefinden. Und genauso ist es mit deinen Gedanken, die du denkst. Das, was deine Gedankenwelt einnimmt, das, worüber du ständig nachsinnst, das bestimmt deinen Gemütszustand, dein Wohlbefinden, ja, dein ganzes Wesen. Du musst das wirklich vor Augen haben. Wie es deinem inneren Menschen geht, hängt vor allem davon ab, worüber du ständig nachsinnst. Und deshalb wird deine Seele allein dann wahrhaft erfüllt, gesättigt und glücklich sein. Du wirst dann erst Jubel über deinen Gott haben, wenn deine Gedankenwelt von ihm eingenommen ist. Ja, auch hier, wie ist das bei dir? Worüber denkst du ständig nach? Warum kreisen deine Gedanken, wenn du zum Beispiel zu Bett gehst oder nachts wach liegst, wenn du am nächsten Morgen aufwachst oder sonst wann am Tag Zeit hast, um nachzudenken? Worauf richtest du ständig deinen Blick? Ist es der Herr? Ist es die Fülle in Christus? Sind es die herrlichen Wahrheiten in seinem Wort? Ja, an welchen Dingen suchst du wirklich nach Erfüllung? Kreisen deine Gedanken ständig darum, in welcher Sache du als nächstes Spaß und Freude haben kannst? Ja, bist du ständig beschäftigt und machst hier und dort? Aber der Gedanke, dich in dein Kämmerlein zurückzuziehen und über deinen Gott nachzudenken, dich auf ihn auszurichten, der Gedanke kommt dir erst gar nicht oder selten. Du fragst dich vielleicht, warum du geistlich so schwach und ausgelaugt bist, warum deine Seele so leer und unerfüllt bleibt. Ja, niemand von uns muss sich darüber wundern, wenn du nicht täglich deine Seele in dem Herrn nährst und dich in ihm speist. Wenn deine Gedankenwelt nicht von dem Herrn eingenommen ist. Wenn du nicht die Mühe machst und aktiv darüber nachsinnst, was du in seinem Wort liest und in der Predigt hörst, wenn du nicht die Zeit nimmst, dich dem Herrn im Gebet zu nahen, ja, dann wird dein innerer Mensch hungrig, durstig und schwach bleiben. Ja, und auch welche Schritte du im Glauben machst, hängt maßgeblich davon ab. Ja, wir sollen den Herrn doch von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, unserem ganzen Verstand lieben. Benutze deshalb deinen Verstand, sinne über deinen Gott nach und nähre deine Seele in ihm. Ganz praktisch, du brauchst dafür keine mystischen Mittel oder besondere Techniken. Nimm dir morgens und abends bewusst diese Zeit, um über Gott nachzusinnen, dich auf ihn auszurichten, im Studium der Schrift und im Gebet. Oder wenn du in deinem Bett liegst zum Beispiel oder nachts wach liegst, denke über den Herrn nach, tagsüber, wenn du Gelegenheiten hast und vor allem am Tag des Herrn. Richte deine Gedanken wirklich ständig und bewusst auf den Herrn aus. Ja, und vielleicht befindest du dich zurzeit gerade, bildlich gesprochen, in einer Wüstenwanderung. Vielleicht wirst du von Menschen bedrängt, verspottet oder ausgelacht, sodass es dich heftig runterzieht. Vielleicht musst du gerade durch eine Krankheit gehen, die dir jegliche Kraft raubt. Oder Probleme auf der Arbeit, in der Familie, in deinem Freundeskreis. Versuchung und Bedrängnis. Ja, Angriffe auf dein Leib und deine Seele, auf deine Stellung und deinen Ruf. Ja, Umstände, die dazu führen, dass du dich in einer dürren Wüste wiederfindest. Ja, wie reagierst du darauf? Bist du wie das Volk Israel, das während seiner Wüstenwanderung den Blick auf die schweren Umstände richtete und deshalb gegen den Herrn murrte und klagte? Oder bist du wie David, der während seiner Wüstenwanderung den Blick auf den Herrn richtete und darum das erlebt, was wir in diesem Psalm sehen? Worauf besinnst du dich in Umständen, die dich zu Boden ziehen? Richte deine Gedanken wirklich himmelwärts. Richtest du wirklich deine Gedanken himmelwärts und hast du in dem Herrn diese Zufriedenheit, diese Freude, ja auch wenn deine Umstände alles andere als erfreulich sind? Oder denkst du vielleicht ständig, ja Tag und Nacht, über die erdrückenden und niederschlagenden Dinge nach, die dich bedrücken? Ja, dann wirst du ebenso erdrückt und niedergeschlagen sein. Es ist eine zwangsläufige Folge. Das heißt nicht, dass wir die schweren Umstände einfach ignorieren sollen. Es ist aber von entscheidender Bedeutung, dass du deine Gedanken in erster Linie auf den Herrn ausrichtest. Dann, ja dann wirst du Zufriedenheit, Stärkung, ja Freude erhalten, um durch deine Wüste gehen zu können. Matthew Henry schreibt hierzu: Wenn wir vor Leid nicht schlafen können, wegen Krankheit des Leibes oder beunruhigender Gedanken, sollte unsere Seele an Gott denken. Dann kann sie Frieden haben und ruhig sein. Vielleicht wird uns eine Stunde gottesfürchtiges Nachsinnen mehr Gutes tun, als eine Stunde Schlaf getan hätte. Und als Randnotiz: Dieser Psalm ist ein wunderbares Mittel dazu, deine Gedanken tagtäglich auf den Herrn auszurichten. Wir haben zu Beginn gehört, wie die frühe Kirche genau diese Verse täglich genutzt hat. Ja, bete darum, diesen Psalm. Lies die Worte Davids und wandle sie in dein eigenes Gebet um. Wie es der Kirchenvater Athanasius empfiehlt: Gegen alle Angriffe auf Leib und Seele, Stellung und Ruf, gegen alle Versuchungen und Drangsale, Ränke und Verleumdungen, bete diesen Psalm. Und sag: Wo kannst du in die Gegenwart Gottes treten und über den Herrn nachsinnen, wenn nicht hier, genau hier in seinem Heiligtum? David begehrte, den Herrn in seinem Heiligtum zu schauen, als er in der Wüste war, wie wir die Verse zuvor gesehen haben. Und du? Du bist heute im Haus des Herrn. Der Herr reicht dir seine Gnade dar. Du darfst ihm begegnen. Du darfst ihn anbeten, ihm Lob singen. Er spricht zu dir durch sein Wort. Hier ist der Ort, wo du förmlich dazu getrieben wirst, deine Gedanken auf den Herrn und seine Gnade auszurichten. Hier ist der Ort, wo du Gnade um Gnade empfängst. Ja, und ist es nicht so, dass wir hier im Heiligtum des Herrn jede Woche einen Vorgeschmack auf das Fest im Reich der Himmel erhalten? Wir haben dieses unbegreifliche Vorrecht, jede Woche an einem Tisch mit unserem Herrn zu kommen. Hier, wo wir unsere Seelen an Mark und Fett sättigen können, wo wir das Brot des Lebens empfangen, hier, wo wir wortwörtlich ein Festmahl für unsere Seelen feiern können. Ja, suche darum deinen Gott in seinem Gottesdienst und richte dich von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand auf ihn aus. Ja, lasst uns gleich zum Tisch des Herrn kommen und unsere Seele mit himmlischem Manna speisen. Lasst uns über diese herrliche Erlösung nachsinnen, die wir in Christus haben. Über all die unbegreiflichen Segnungen, die wir uns in ihm zuströmen. Ja, lasst uns diesen Vorgeschmack auf das Reich der Himmel genießen und gemeinsam ein köstliches Festmahl feiern. Ich möchte schließen mit einem Zitat des reformierten Baptisten James Smith. Und da heißt es: Der Jesus ist der Gegenstand meines Nachsinnens. Nicht ein Tag vergeht, ohne dass sich meine Gedanken mit Jesus beschäftigen. Mag ich auch so manchen vergessen, ihn vergesse ich niemals. Nichts ernährt, nichts erfrischt, nicht erfreut meine Seele wie das intensive Nachsinnen über Jesus. Ich verwende Zeit darauf, nachzusinnen über die Herrlichkeit seiner Person, den Reichtum seiner Gnade, den Verdienst seines Blutes, die überragende Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit, die Sanftheit seines Mitgefühls, die Beständigkeit seiner Liebe, die Unermesslichkeit seiner Ressourcen, die Großartigkeit seiner Macht, die Herrlichkeit seiner Ämter, die Gewichtigkeit seiner Fürsprache und die Erhabenheit seiner Wiederkunft. Ich sinne nach über Jesus, bis ich mich neu in seine Schönheit verliebe und von seiner Liebe hingerissen bin. Ja, ich liebe das Nachsinnen über Jesus und es macht mich froh in dem Herrn. Wie es heißt im Psalm 63, Vers 5: Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt, und mit jubelnden Lippen lobt mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Es ist so eine erfreuliche Sache, unsere Gedankenkraft auf Jesus und seine herrliche Erlösung zu lenken. Möge ich täglich, ja stündlich über ihn nachsinnen und möge mein letzter Gedanke in der Stunde des Todes ein Gedanke über Jesus sein. Ja, gelobt und gepriesen sei unser Gott und Vater, der uns in alle Ewigkeit sättigen wird durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.